SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1, Leute, das Sommer-Special, heute die letzte Sendung aus Pforzheim. Und da wir so ein tolles Publikum hier heute zahlreich haben, dürft ihr noch mal kurz Hallo sagen. Hallo Baden-Württemberg aus Pforzheim. Sehr, sehr schön, dass ihr heute alle so zahlreich gekommen seid. Das freut uns wirklich sehr.
Mehr als gestern Abend heute hier in dem Saal.
Ja, gestern waren es nur knapp 2.000, glaube ich.
Ja, gestern waren es 20.000, 40.000 Leute.
Ja, also wir können die hinteren Reihen schon gar nicht mehr sehen. Herzlich willkommen, Sebastian Krumbiegel in SWR 1.
Moin, guten Tag.
Schön, dass du da bist.
Ich bin in letzter Zeit viel hier. Ich war gerade vor kurzem, habe ich gerade schon Bekannte getroffen. Ich war vor ein paar Tagen in Beutelsbach.
Ja.
Im Sängerheim Beutelsbach, da habe ich ein Solokonzert gemacht und das war total schön. Dann waren wir mit den Prinzen auf Burg Hohenzollern, das war auch total schön, zwei Konzerte. Und wir sind gerade viel in Baden-Württemberg und genießen das sehr.
Wow, tolle Kulisse, auch Burg Hohenzollern.
Hammer, es ist total geil. Wir haben das letzte Mal gespielt vor 17 Jahren, glaube ich. Und jetzt haben wir zwei Konzerte am Stück gemacht und ja, war standesgemäß. Die Prinzen auf Burg Hohenzollern, der Prinz war auch da.
Also das gehört ja dem Prinzen, ne?
Der Prinz ist der Urenkel von Kaiser Wilhelm.
Mit Wilhelm II, ne?
Ja.
Ja. Kurze Landeskunde hier fürs Publikum. Ihr seid ja alle Pforzheimer wahrscheinlich. Ich höre viel Kopfschütteln. Ah ja, klar, wegen der Prinzen sind natürlich viele Leute von außerhalb gekommen, also wegen Sebastian natürlich. Weil sie einen guten Geschmack haben. Aber ich frage mich, ob man in Pforzheim weiß, wo Beutelsbach ist. Ja, klares Ja, okay. Die Leute kennen sich aus, wunderbar. Also ihr seid gerne in Baden-Württemberg unterwegs, oder?
Auf jeden Fall. Ja, ganz ehrlich, wir sind überall gern, wo Leute sind, die unsere Musik mögen. Und die sind Gott sei Dank überall. Und das ist schön. Und wir kommen überall hin und wir kommen viel rum. Und irgendwann, also ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin eigentlich eher ein Typ, der lieber im Norden ist, der lieber an der See ist, als in Bergen im Wald.
Für dich privat jetzt?
Für mich privat Urlaubsreise heute, Wanderurlaub sozusagen in Baden-Württemberg.
Ja, merkst du eigentlich, also ihr seid mit dem Prinzen ja wirklich jetzt schon über 30 Jahre unterwegs auf den Bühnen, viel, ja, große Bühnen, kleine Bühnen, alles gespielt. Gibt es so lokale Unterschiede in Deutschland, was das Publikum angeht? Weil in anderen Ländern gibt es das ja. Also zum Beispiel Lateinamerika singen die ja so fußballmäßig immer zwischen den Liedern. Wie ist das in Deutschland, so lokale Unterschiede?
Naja, wenn du ins Rheinland kommst, da ist von Anfang an Party. Aber gestern in Pforzheim war auch von Anfang an Party. Also es gibt natürlich Gegenden, die Norddeutschen sind eher ein bisschen reservierter, ein bisschen zurückhaltender. Die Leute, wie gesagt, im Rheinland gehen von Anfang an ab. Aber am Ende glaube ich nie, dass es am Publikum liegt. Ich denke immer, wenn eine Band auf die Bühne geht und sagt, heute war das Publikum, war ich doof, sage ich, nee, du warst doof. Weil du bist am Ende der auf der Bühne, der die Leute kriegen muss.
Genau,
hat man die Leute gut.
Man dient ja dem Publikum als Künstler.
Ich sehe es gar nicht so, dass ich dem Publikum diene. Ja. Ich bin da eigentlich viel egoistischer. Also ich bin eigentlich in erster Linie erstmal meine eigene Zielgruppe und möchte gern das, was ich mache, möchte ich geil finden. Aber wenn das so ist, ich bin total dankbar, dass es das Publikum gibt. Und ich sage das jeden Abend bei unseren Konzerten. Also gerade, wir haben ja, gerade durch die Pandemiephase haben wir alle mitgekriegt, oh ey, auf einmal ist irgendwas weggebrochen. Wir waren auf einmal alle, wir hatten nichts mehr zu tun. Wir konnten nicht mehr auf Bühnen gehen und haben da vielleicht das erste Mal wieder richtig gemerkt, was das eigentlich für ein Segen ist, was das eigentlich für ein Job ist, den wir hier machen dürfen. Ja. Mhm. Und ich sage jeden Abend wirklich dem Publikum, unseren Fans, danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr uns supportet, weil ohne euch sind wir gar nichts. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten.
Merkt man oft erst, wenn man es dann nicht mehr haben kann.
So ist es.
Wie schön es ist, wie sehr es gefehlt hat. Wenn du sagst, eigene Zielgruppe, du machst erstmal das, was dir gefällt. Gab es auch schon mal, wenn du mal so eine kurze Zwischenbilanz ziehst, der letzten 40 Jahre, die du jetzt auch schon Musik machst, auch mal so, dass du gesagt hast, Ziel verfehlt?
Nie. Hey, natürlich. Ey, klar, also natürlich, erstmal, wenn du an neuen Songs arbeitest, findest du es erstmal alles immer richtig gut. Und dann gibt's für mich immer so eine Zeit, also wenn ich am Abend, ich bin Nachtarbeiter, mach nachts meine Songs, und wenn ich dann am nächsten Mittag mir das anhöre und wenn ich es dann immer noch gut finde, dann ist erstmal die erste Hürde übersprungen. Aber natürlich gab's das auch schon, dass ich dann gemerkt habe, oh, gestern Abend warst du aber irgendwie ganz schön schräg unterwegs, warum auch immer. Und dann hast du eben irgendwas geschrieben, was nicht mehr so geil ist. Aber irgendwann kristallisieren sich die Sachen raus. Und ein guter Freund von mir hat mir mal gesagt, wenn du eine Platte machen willst, oder wenn du einen guten Song schreiben willst, schreib 10, dann ist die Chance, dass da ein guter Song dabei ist, besser, als wenn du nur einen halben schreibst.
Also du glaubst an die 10er-Regel? 10 Songs, dann wird einer gut.
Ich glaube allgemein, ich glaube daran, dass am Ende auch Quantität irgendwie gut ist und dass man, hey, wenn du auswählen kannst, ist immer cool. Wenn du sagst, ich habe hier ein Lied und das ist das Nonplusultra, glaube ich nicht dran.
SWR1, Leute live aus Pforzheim, aus dem Kulturhaus Osterfeld mit Sebastian Krumbiegel, Sänger der Gruppe Die Prinzen. Da kennt dich jeder. Du bist aber auch solo unterwegs. Du bist Synchronsprecher, Schauspieler und was weiß ich alles noch. Wollen wir hier gar nicht alles aufzählen. Wir sind zusammengekommen ja hier in Pforzheim dieses Wochenende, weil die Band Fool's Garden 33 Jahre Geburtstag feiert. Und das ist ja ein ziemlicher Wahnsinn, was die hier alles für Leute zusammengekriegt haben, die nach Pforzheim gekommen sind, um hier ein so Festival, kann man sagen, zu spielen. Am Freitag gab es noch eine große Gala. Wie war es für dich?
2000 Leute da, das war schon irgendwie der Hammer. Und ich muss ehrlich sagen, was Peter Freudenthaler da auf die Beine gestellt hat, also der hat ja wirklich jeden einzelnen von den Künstlerinnen und Künstlern, die da anwesend waren, persönlich angerufen. Ja. Also es ging nicht über Management, sondern er hat mich angerufen, er hat Tobias angerufen, er hat Wolfgang angerufen, er hat jeden von den Prinzen angerufen. Und wir haben mit den Furies geredet und da war es genauso. Er hat jeden einzelnen angerufen, wir machen nächstes Jahr so ein Ding und habt ihr da Bock zu kommen? Und haben alle natürlich sofort Ja gesagt. Und das, was am Ende draus geworden ist, hochprofessionelles Ding, war total der Hammer. War ganz nebenbei eben auch noch so ein, wie so ein Klassentreffen, weil wir kannten uns alle. Ja? Also Stefan Stoppock war dabei, irgendwie Camouflage.
Purple Schulz,
die Furies, wir. Das war schon irgendwie,
genau, wenn du Furies sagst, meinst du die Band Fury in the Slaughterhouse? Ich bin ja jetzt doch ganz froh, weil man hört es deiner Stimme ein bisschen an. Es ging doch einen Augenblick länger gestern.
Es ging einen Augenblick länger, ja.
Ja.
Aber ich bin, wie gesagt, wach.
Ja.
Hoffe ich.
Ja. Weiß nicht. Kannst du auch so im Halbschlaf solche Sachen machen?
Das ist ein Wachtraum vielleicht, den wir gerade haben.
Wir reden heute Nachmittag nochmal drüber. 33 Jahre Band-Jubiläum von Fool's Garden. Und wenn man mal auf die Prinzen schaut, dann wäre das bei euch in diesem Jahr eigentlich auch 33 Jahre Band-Jubiläum. Aber das kam jetzt für euch nicht in Frage, gleich wieder zu feiern, weil ihr gerade nämlich erst euer 30-Jähriges nachfeiern musstet wegen Corona.
Ja, genau. Also am Ende muss man jedes Fest feiern, wie es kommt. Finde ich ja auch eine gute Prämisse, erstmal zu sagen, hey, Party, ja. Also, und wir, ich glaube, wir feiern jedes Jahr. Aber natürlich haben wir die 30 Jahre, wollten wir feiern mit einer großen Tour mit 30 Jahre, 30 Städte, 30 Hits. Haben wir dann eben 2 Jahre später gemacht. Mit 32 Jahre, 32 Städte, 32 Hits.
Und okay. Das
war schön.
Habt ihr noch 2 dazugelegt?
Wir haben noch 2.
Wo habt ihr denn die 2 Hits noch hergeholt?
Wir haben nur Hits, wir haben ausschließlich Hits in unserem Programm. Wir haben, also ich habe in meinem Leben nur Hits geschrieben.
Nele, warst du dabei?
Dieses Jahr auf jeden Fall bei einigen und im letzten Jahr bisher.
Okay, also Nele hat gesagt, genau, Nele war natürlich dabei. Genau, Nele war natürlich auch dabei. Ich frage mich manchmal, was hält euch nach 33 Jahren, ihr habt ja wirklich viele Hits gehabt, viele Erfolge, in den 90er Jahren war das ja geradezu verrückt, was da mit euch passiert ist. Was hält euch noch zusammen? Also wenn ich euch so sehe auf der Bühne, dann sehe ich da Leute, die sich schon sehr, sehr lange kennen, die das sehr professionell machen, aber ich kann nicht so gut rauslesen, ob die sich jetzt irgendwie richtig gut verstehen. Das weiß ich nicht.
Das kann ich manchmal selbst nicht rauslesen übrigens, wenn ich ganz ehrlich bin. Und es ist natürlich auch nicht immer leicht. Also es ist wie in jeder Beziehung. Wenn du so lange zusammen bist, dann gibt es nicht immer nur Erfolge und nicht immer nur gutes Verstehen und gutes Verständnis. Aber wir wissen, was uns zusammenhält. Und auf der Bühne ist es wirklich so. Und das ist ein Phänomen. Egal, ob wir uns vorher über irgendwelchen Scheiß gestritten haben. Und wir haben uns alle gestritten. Wir haben in letzter Zeit, also gerade, ich will nicht immer über die fucking Pandemie reden, aber die Pandemie hat uns alle irgendwie zugesetzt. Ja, und wir haben alle gemerkt, dass dadurch Freundschaften kaputt gegangen sind, dass man weniger miteinander geredet hat, dass Ehen zerbrochen sind, und das ging uns als Band natürlich genauso, ja. Aber das Wichtige ist, was wir gemerkt haben, was wir gelernt haben, ist eben nicht zu vergessen, miteinander zu reden. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns dann, auch wenn wir uns nicht in Persona treffen konnten, wir haben uns eben medial per Zoom, per irgendeiner Videoschalte getroffen und haben weiter über alles geredet. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns alle ein bisschen hinter die Ohren schreiben sollten. Weil wir merken ja zurzeit, wie irgendwie ein Riss durch uns alle geht und durch das, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen teilweise. Und bist du für oder bist du gegen? Und was eben damals war mit geimpft oder nicht geimpft. Und ich glaube, wir haben da alle an der Uhr gedreht und wir waren da alle miteinander nicht cool. Also beide Seiten oder alle Seiten. Es gibt ja mehr als 2 Seiten.
Ja.
Und das, was wir gelernt haben als Band und das, was ich auch daraus gelernt habe, versuch immer das Gespräch zu suchen. Versuch irgendwie mit Leuten, die eben auch andere Meinungen sind als du. Und das ist manchmal ja schwer, weil es da scheinbar unüberbrückbare...
Das gibt's auch innerhalb der Prinzen. Also sind die Prinzen so eine Art Brennglas für die Gesellschaft auch? Also wenn was ihr so intern ausdiskutiert,
ich glaube schon,
ist auch das, was doch in der Gesellschaft, weil da sind ja auch 6, 7 Leute in der Band und ihr habt da unterschiedliche Meinungen.
Ich glaube, das kennt jeder aus seinem Kollegenkreis oder aus seiner Klasse oder aus seiner Gang, aus seiner Clique. Das kennt jeder natürlich. wie gesagt, das Geheimnis ist, redet miteinander. Und du hast das versuche ich mir selbst auch, das fällt mir auch manchmal schwer. Also ich denke manchmal auch, wenn irgendjemand anfängt, in meinen Augen rumzuschwurbeln, ich sage mal das böse Wort, ja, dann denke ich, oh, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mit dir zu reden. Aber dann rede ich mit ihm und merke dann, ey, wir sind gar nicht so weit auseinander. Und ich glaube, das sollten wir wirklich wieder lernen. Das hat gestern Peter übrigens auch gesagt. Ja. Peter Freudenthaler am Ende
dieser
Show. Er hat gesagt, es gibt sehr viele Unterschiede zwischen uns, aber wir müssen miteinander reden. Und das sollten wir echt uns in die Ohren schreiben.
Du hast gesagt, wir wissen, was uns zusammenhält bei den Prinzen. Was ist es?
Die Musik. Am Ende ist es die Musik. Am Ende ist es das, was wir machen. Ich habe gestern mit Stefan Stoppock lange drüber geredet, dass wir das seit über 30 Jahren machen und dass wir uns gegenseitig beglückwünschen sollten, dass wir das überhaupt noch können.
Seid ihr mittlerweile so Profis, dass ihr auch Musik machen könntet, wenn ihr euch eigentlich nichts zu sagen habt sonst?
Es ist ja nicht so, dass wir uns nichts zu sagen haben. Und
war ja auch nur eine Hypothese.
Ich glaube, darum geht's auch nicht. Also natürlich sind wir Profis. Natürlich können wir auch, wenn gerade irgendwas Schlimmes passiert ist, können wir auf die Bühne gehen und können Musik machen. Und das ist schwer, aber dafür bist du eben dann Profi. Wenn gerade, was weiß ich, wenn deine Freundin weggerannt ist, wenn deine Oma gestorben ist oder wenn deine Mutter gestorben ist gerade, hey, dann musst du trotzdem am nächsten Tag auf die Bühne gehen. Und wenn du dich gerade mit jemandem gestritten hast, in der Band, dann gehst du auch auf die Bühne. Und auf der Bühne, und das ist das Phänomen, klack, da geht's ab und da gucken wir uns an und da sind wir wirklich Freunde. Und das sage ich wirklich voller Überzeugung. Und manchmal zweifle ich dran, ja. Aber das ist auch normal. Ey, Leute, das Leben ist kein Ponyhof. Wir haben alle irgendwie unser Päckchen zu tragen, wir haben alle unseren Stress, wir haben alle unsere Probleme. Und wenn wir aufhören, darüber zu reden und uns auszutauschen, dann haben wir verloren.
Millionär, Gabi, alles nur geklaut. Das alles sind Hits der Gruppe Die Prinzen. Sebastian Krummigl ist bei mir. Sebastian, habe ich was vergessen? Einen Hit vergessen?
Ich glaube, ein paar. Also das ist doof. Naja, nee, also wir haben ja wirklich das Glück gehabt, dass wir haben das große Glück, dass wir viele Hits haben. Wir haben gestern nicht mal alle gespielt. Wir haben gestern Küssen verboten nicht gespielt zum Beispiel. Aber wir konnten irgendwie gestern eben nur 7 Songs spielen.
Ja gut, ja, natürlich. Dann kann man nicht
Deutschland, das ist Deutschland.
Das reicht ja nicht mal für eure Hits.
Du musst ein Schwein sein, hast du vergessen, glaube ich.
Ich glaube, ich habe noch ein paar mehr vergessen, Sebastian.
Vergammelte Speisen.
Könnt ihr uns mal helfen? Wer ist denn hier Hitfit bei den Prinzen? So, welche Hits haben wir vergessen? Einmal kurz vorstellen.
Vergessen, ich bin Michelle aus Leipzig, ehemals Mainz.
Oh, die kennt sich aus.
Schon, aber vergessen eigentlich keinen von den Großen.
Also waren wir doch ganz gut.
Mein Fahrrad.
Ja. Fahrrad hat er ja gesungen.
Ja, Fahrrad hat er gesungen, ja.
Eben, aber ansonsten...
Gut, also der Hintergrund ist, die Prinzen haben gestern hier gespielt in Pforzheim. Der Rahmen ist der 33 Jahre das Jubiläum der Band Fool's Garden, mit der ihr auch schon lange befreundet seid. Kannst du mal so ein bisschen so diese Berührungspunkte nennen, also die ihr mit Fool's Garden hattet so während der Zeit? Wann kommt man da eigentlich immer zusammen, dass man dann so irgendwann sagt, wir haben so eine alte Bekanntschaft jetzt?
Also du spielst Festivals zusammen, du spielst in Fernsehsendungen zusammen. Damals haben wir Fool's Garden mit Lemon Tree alle Preise abgeräumt und haben irgendwie Bambis gekriegt und alle möglichen, ja, tierisch viele Auszeichnungen.
Zu einer Zeit, in der das bei euch auch so ähnlich war.
In der es bei uns auch so war, aber die haben, glaube ich, also, was ja immer so ein bisschen, also ich versuche immer, das Gefühl Neid zu vermeiden, weil ich das ein schlechtes, unangenehmes Gefühl finde, aber ich ertappe mich manchmal dabei und denke dann irgendwie, hey, wenn Peter mir erzählt irgendwie, sie kommen gerade irgendwie, keine Ahnung, aus Singapur oder haben gerade eine Welttour gemacht, das ist schon geil, ja, wenn du irgendwie ein Lied hast, das die ganze Welt kennt, ja, und das ist schon, das muss man einen Hut vorziehen, weil das haben nicht viele geschafft, einen Welthit zu schreiben, ja. Und er hat's gemacht, ja, und wir haben auch ein paar Hits, aber eben nur im deutschsprachigen Raum. Ich will da überhaupt nicht rumjammern, ich finde das total geil, ja. Wir haben auch nie überlegt, Englisch zu singen, das kam für uns nicht in Frage, weil ich denke, du solltest in der Sprache, in der du träumst und in der du denkst, solltest du deine Texte schreiben. Und hey, es gibt nichts zu jammern. Aber die Frage war, wie wir uns kennengelernt haben, ja, bei Fernsehsendungen, bei Preisverleihungen, bei Festivals.
Und irgendwann
haben wir uns wirklich auch von Anfang an geschätzt.
Ich finde das ganz interessant. Also oft ist es ja so, also Lemon Tree wurde ja oft, der Hit von Fool's Garden, der wurde ja oft im Ausland noch mehr gefeiert als hier in Deutschland. Wie ist das bei euch, also weil manchmal ja so deutschsprachige Musik im Ausland auf eine manchmal auch ganz seltsame Art und Weise total gefeiert wird.
Haben wir auch. Wir auch haben so? Auch, wir haben Fans in Japan zum Beispiel, das ist irgendwie sehr lustig. Wir haben mal ein Lied gemacht zur Fußball-WM 2002, glaube ich, über Oli Kahn, über den Torwart. Ja, und das haben wir aufgenommen.
Der Titan.
Der Torwart-Titan, genau. Ja. Haben wir auf Deutsch aufgenommen, auf Englisch und auf Japanisch. Und also meine Nachbarin in Leipzig ist Japanerin und die war dann immer bei mir in meinem Keller und hat uns da gecoacht, wie wir singen sollen. Und das war total lustig, weil wir natürlich nur phonetisch irgendwie nachplappern konnten, was sie uns gesagt hat. Sie hat sich immer totgelacht, weil wir was völlig anderes gesagt haben, als sie eigentlich gemeint hatte.
Das Problem ist ja, dann ändert sich oft auch die Bedeutung der
Wörter. Das ist wirklich schräg, ja. Und das ist, Japan ist wirklich eine Sprache, die ganz, ganz, ganz weit weg ist von unserer. Mhm. Aber das Ergebnis war eben, dass wir Fans in Japan haben. Wir haben irgendwann in Hongkong mal gespielt, zu einem Filmfestival, als der Film Goodbye Lenin vorgestellt wurde, international. Und da kam dann auf einmal ein Haufen Japanerinnen und Japaner an. Die sagten, ja, wir, jetzt seid ihr immer bei uns um die Ecke und da kommen wir eben mal rübergeflogen. Und das ist schon geil. Wir stehen teilweise in Schulbüchern drin in den USA. Wish I could be a millionaire. Wir lernen den Konjunktiv. Ich wäre so gerne Millionär. Und das ist schon geil, wenn du sowas geschafft hast.
Ja, ich freue mich da wirklich drüber. Wenn man da so diese Rückmeldung aus dem Ausland bekommt, viele deutsche Künstlerinnen und Künstler waren dann ja, sind der Versuchung erlegen, mit unterschiedlichem Erfolg dann auch mal auf Englisch zu singen. Aber ihr habt das für euch immer ausgeschlossen?
Wir haben es nicht, also wir haben es eigentlich immer ausgeschlossen. Wir haben es einmal versucht, oder die Plattenfirma hat das damals. Anfang Mitte der 90er Jahre haben wir ein paar Songs auf Englisch aufgenommen, aber es ist nie veröffentlicht worden. Und ich bin da auch ehrlich gesagt ganz froh, weil das sind wir nicht. Und das ist irgendwie, nee, ich möchte gern das singen in der Sprache, in der ich unterwegs bin.
Gestern, als ich euch da auf der Bühne gesehen habe, da sieht man natürlich, da sind fünf Sänger, die mal im Chor gesungen haben. Ne? Das ist ja auch euer Markenzeichen. Und wir haben gerade darüber gesprochen, während die Musik lief hier mit dem Publikum im Austausch, da ging es um den Thomaner-Chor, in dem ihr so lange wart. Kannst du mal uns erklären, auf welche Art und Weise euch das geprägt habt? Weil es ist ja ohne diesen Thomaner-Chor wären die Prinzen ja eigentlich so, wie sie sind, nicht denkbar.
Auf gar keinen Fall. Also wir sagen mal so, die erste Prägung war die, dass wir während der Thomaner-Chor-Zeit haben Wolfgang und ich, als wir 15 waren, haben wir die erste Rockband gegründet. Ich habe Schlagzeug gespielt, Wolfgang Gitarre. Und wir haben es deswegen gemacht, weil wir kurz vorher The Who im Rockpalast gesehen haben. Und das hat uns irgendwie, das war so mein Rock'n'Roll-Erweckungserlebnis. Wir wollten dann erstmal was völlig anderes machen. Wir wollten keinen Bach singen. Wir wollten eben, wir waren 15 Jahre alt und haben gesagt, ey, wir machen jetzt mal Krach. Und das haben wir gemacht. Und dann irgendwann kam der Bassgitarrist dazu, irgendwann kam Jens als Keyboarder dazu. Und dann haben wir gedacht, ey, warum machen wir das eigentlich? Und haben einen Manager gehabt, der uns gesagt hat, ey, ihr könnt doch singen. Legt doch die Instrumente weg, das ist doch viel stressfreier.
Wir reden jetzt von der Zeit, als ihr noch in der DDR wart, ne?
Das war alles noch DDR-Zeit. Das war alles zwischen 87 und 89. Ja, und dann haben wir, also um die Frage zu beantworten, in dem Thomaner-Chor lernst du Musik. Und lernst du Musik wie nirgendwo anders. Also du lernst, wie wenn du als Kind zweisprachig aufwächst. Ja, wenn dein eines Elternteil Deutsch und das andere Englisch spricht. Und hier ist es eben das eine Elternteil, was denn zu Hause ist, redet und das andere Elternteil, was dein Thomaner-Chor ist, singt. Und du, wenn du Johann Sebastian Bach singst, was wirklich die komplexeste Musik ist, die ich mir vorstellen kann, dann lernst du tierisch gut Musik. Und das kannst du später nirgendwo mehr lernen. Du lernst als Erwachsener ja sowieso viel schlechter. Aber wenn du als Kind damit konfrontiert bist, dann kriegst du Musik irgendwie wie eine zweite DNA.
Hat euch das auch als Menschen geprägt? Weil dieses im Thomaner-Chor...
Ja, deswegen sind wir so komisch geworden.
Ja, das war ja nicht nur so, dass ihr dort also mal zum Singen hingegangen seid, sondern ihr habt da ja richtig gelebt. Also es war wie so eine Art Internat.
Es war ein Internat, ja. Und das war damals auch wirklich noch völlig anders, als es heute ist. Und es war damals auch schon ein bisschen umstritten. Ja, weil wir haben wirklich zu zehnt in einem Zimmer gewohnt und wir haben Schlafsäle gehabt, in dem wir zu 20 geschlafen haben. Ja, gab einen riesen Waschraum, wurde alles nach Klingelzeichen gemacht. Das ist heute alles viel moderner. Heute leben die Jungs in Zweierzimmern, in Dreierzimmern und da ist das alles, hast du mehr Privatsphäre. Ja, man muss da mit der Zeit gehen auch irgendwie.
Also es gab eine straffe Struktur?
Total straffe Struktur. 6.30 Uhr. Ich kann in den Tagesablauf, könnte ich dir runterbeten. Ja. 6.30 Uhr Klingel, aufstehen. 6.55 Uhr Frühstück, 7.15 Uhr losgehen zur Schule, 7.40 Uhr Schule bis 13.20 Uhr, 13.45 Uhr Mittagessen im Internat, was eine Viertelstunde Fußweg von der Schule entfernt war. Dann ging nachmittags, dann gab es erstmal die sogenannte strenge Arbeitszeit, das war die Hausaufgabenstunde, die du hattest zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr. Wo Ruhe sein musste, wo jeder wirklich sein Hausaufgaben gemacht hat. Und danach gingen die Proben los, zwischen 15.30 und 18.30. Am Anfang gestaffelt in Sopran, Alt, Tenor, Bass. Donnerstags gab es 2 Stunden Gesamtchorprobe. Dann wurde wieder Klingelzeichen, dann gab es Abendessen. Dann war die freie Arbeitszeit, eine freie Hausaufgabenstunde am Abend. Und dann ab 20.10 Uhr die gestaffelten Zu-Bett-Geh-Zeiten.
Ich fasse es nicht, der hat das alles noch drauf. Bitte Applaus für Sebastian Krumming dafür. Das ist echt Wahnsinn. Sebastian,
Das klingt aber vielleicht.
So ein bisschen so eine nostalgische Frage jetzt, aber diese Struktur, würdest du sagen, die hat dir, die war auch positiv? Also fehlt die heute auch manchmal ein bisschen?
Nein.
Du sagst, es geht da moderner zu?
Ich wollte gerade sagen, das klingt auf jeden Fall, wenn man es jetzt so erzählt, klingt das echt hardcore nach Armee und nach irgendwie Drill, ja. Und das war es teilweise auch, aber ich glaube auch, dass du so einen Haufen von 90 Jungs zwischen 10 und 18 Jahren, die musste irgendwie zusammenhalten. Und das, was wirklich gut funktioniert hat, es gab wirklich einen Erwachsenen, der war Erzieher. Es gab 3 Erzieher insgesamt, die haben sich alle 3 Wochen abgewechselt. Und es gab wirklich einen Erwachsenen, der für den ganzen Laden zuständig war. Und ansonsten gab es auch eine Art Teile- und Herrschesystem, dass die sogenannte Obernschaft, also die 11. und 12. Klasse, die waren angehalten, die anderen auch zu erziehen. Und dass das ein bisschen umstritten ist, denke ich mittlerweile so, weil du bist natürlich als 16-, 17-Jähriger bist du voll überfordert, wenn dir auf einmal die Macht gegeben wird, sozusagen andere auch zu bestrafen. Es gab Strafmaße. Wenn du zu spät gekommen bist, hast du einen Strich gekriegt. Wenn du 2 Striche bekommen hast, hast du ein Pensum bekommen. Ein Pensum hieß eine Stunde lang irgendwas für das Wohl des Chores arbeiten. Ob du jetzt irgendwie ein Zimmer wischst oder ob du Noten klebst oder ob du irgendwas machst. Wenn du beim Rauchen erwischt wirst, hast du einen Hausarrest gekriegt.
Aber nochmal meine Frage. Also siehst du das heute kritisch?
Bitte?
Siehst du das heute kritisch oder würdest du sagen, wir bräuchten eigentlich ein bisschen mehr davon heute?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube ganz allgemein, also wenn ich irgendjemandem einen Rat geben dürfte, wie man seine Kinder erzieht, dann, also natürlich brauchen Kinder Grenzen, natürlich brauchen Kinder auch eine Form von Strenge, aber vor allem brauchen sie erstmal Liebe und Zuneigung und Musik und Witz und Fröhlichkeit und ich sag ihnen jeden Tag mehrmals, dass sie die schönsten und besten und klügsten und tollsten sind, die du dir vorstellen kannst. Also ich glaube, dass, nee, Strenge finde ich immer, also ich weiß, antiautoritäre Erziehung ist sehr umstritten, weiß ich auch. Wie gesagt, Grenzen brauchen wir alle. Aber nicht irgendwie bestrafen. Das ist, ich glaube, dass das kontraproduktiv ist. Ich glaube, dass du Kinder, dass keine coolen Erwachsenen aus Kindern werden, die mit Under My Thumb, die irgendwie runtergemacht werden in ihrer Kindheit.
Sebastian Krumbige, SWR 1 Leute live. SWR 1 Leute live mit wirklich einem großartigen Publikum heute hier in Pforzheim. Die feiern hier den Sebastian Krumbige, also als wäre er heute zum ersten Mal hier, was für diese Sendung gar nicht stimmt. Du warst schon ein paar Mal in SWR 1, Leute.
Und ich glaube, ich war schon 2-mal da, ja.
Ja, ich finde es total spannend, was du gerade erzählt hast, auch diese ganze Struktur. Und du hast aber dann im Nachsatz noch ins Publikum reingesagt, also auf den Thomanerchor lasse ich aber nichts kommen.
Nee, wäre ja auch unfair. Also wie gesagt, ich bin kurz vor Schluss rausgeflogen. Genau deswegen, weil das nur mit Disziplin geht und weil ich da irgendwie, das mochte ich nicht. Es geht um eine Uniformität. Und zwar immer der Spruch, wenn Sebastian Krumbiegel draußen irgendwas macht, dann ist das nicht Sebastian Krumbiegel, sondern dann ist das der Thomaner XY. Also das Ansehen des Thomaner-Chores zu schädigen. Und das hat mir ein bisschen nicht gepasst sozusagen. Klingt jetzt auch ein bisschen heldenhaft. Also ich habe mein Abi noch mitgenommen, haha, aber bin dann trotzdem irgendwie wirklich 6 Wochen vor Schluss, hatte ein bisschen Schiss, zu Hause anzukommen. Und meine Mutter hat nur gesagt, ach, habe ich mir schon gedacht, naja, hast du 6 Wochen länger Sommerferien. Ja? Und das war für meine Mutter ist total cool, meine Eltern sind sowieso total cool. Aber das meine ich auch mit Erziehung, ja. Nicht dann irgendwie rumschimpfen und sagen, nee, meine Eltern haben gewusst, irgendwie, wie ich ticke und haben natürlich auch versucht, mich irgendwie einzuhegen. Waren immer dagegen, dass ich Popmusik machen will. Meine Eltern kommen auch aus der klassischen Musik, also meine Mutter auf jeden Fall. Und dass ich auch immer gesagt habe, ich möchte gern Popmusik oder wie es im Osten hieß, Tanz- und Unterhaltungsmusik lernen oder studieren, ist für die eine Welt zusammengebrochen. Ja? Und dann war meine Omi da, die gesagt hat, Junge, wenn du das willst, mach das doch einfach. Und da denke ich immer noch gerne an meine Großmutter, Philine Fischer, über die ich übrigens gerade auch ein Lied geschrieben habe.
Ganz nebenbei. Ja, platzierst du gerade nochmal ganz nebenbei, dass du auch bald ein neues Album machst, ne?
Das hast du gesagt, aber das stimmt. Gut, dass du mich daran erinnerst.
So ein Zufall.
Weißt du noch, wie das heißt, das neue Album?
Ach nee, sag du es mir bitte.
Es heißt Aufstehen, Weitermachen.
Aufstehen, Weitermachen.
Also so bei Aufstehen, Weitermachen singe ich übrigens über meine Mutter unter anderem. Ja, meine Mutter hat mir beigebracht, Autoritäten zu hinterfragen. Und das fand ich einen ganz wichtigen Move. Und meine Omi hat mir damals gesagt, eben, wenn du das machen willst, kannst du es, mach's einfach. Zieh's durch und geh deinen Weg. Was natürlich für eine Großmutter immer leichter ist als für eine Mutter oder für einen Vater, weil sie eben nicht die direkte Verantwortung hat und immer sagen kann, ja Junge, iss mal noch ein paar mehr Süßigkeiten und ich gebe dir mal hier noch 5 Euro, aber aber nicht für Zigaretten.
Ich glaube, das Problem kennen auch alle Eltern.
Ja.
Ja, mit den Großeltern, die die Kinder mit Süßigkeiten vollstopfen. Aber das ist ein anderes Thema. Sag mal ganz kurz, du bist da irgendwie, also wenn ich dir so zuhöre, dann sagst du, ich bin da rausgeflogen im Thomanerchor und dann habt ihr auch ja wirklich auch Songs geschrieben, die auch auf so eine satirische Weise auch kritisch waren. Also so das Rebellische, das haftet dir bis heute an? Bist du so ein rebellischer Typ geblieben?
Das klingt immer so doof, wenn man das selbst über sich sagt. Das sollen andere von mir über mich sagen, es ist alles gut. Also ich bin erstmal garantiert kein Held, bin ich wirklich nicht. Ich bin auch ein Feigling. Ich hatte zum Beispiel totale Angst, irgendwie am 9. Oktober 89 zur Demo in Leipzig zu gehen, weil wir alle gedacht haben, es wird scharf geschossen im heißen Herbst. Kurz nachdem in Peking da irgendwie den Leuten das ganze Ding um die Ohren geflogen ist. Und ich habe echt Schiss gehabt, da hinzugehen, weil ich eine Woche vorher da war. Und ich bin echt, ich habe einen Kompass mitgekriegt von meinen Eltern. Meine Eltern haben mir irgendwie gesagt, versuch Gut und Böse zu unterscheiden. Versuch mal ganz hart gesagt, Freund und Feind zu unterscheiden. Aber sei trotzdem offen. Ja. Und das ist im Osten natürlich auch nicht immer leicht gewesen, weil du musstest irgendwie schon gucken, was kannst du sagen, was kannst du nicht sagen. Musst du heute auch übrigens, ja ganz nebenbei, du musst eben nur heute mit weniger Konsequenzen rechnen, als du damals hättest rechnen.
Was meinst du damit genau? Also warum muss man das heute auch noch?
Weil das, du kannst natürlich sagen, was du willst. Du kannst dich in eine Talkshow setzen und kannst sagen, die Erde ist eine Scheibe und musst aber dann damit rechnen, dass die Leute sagen, ey, das ist ja ein ganz schön verschwurbelter, komischer Kerl, ey. Mhm. Und also, ich glaube, man muss mit Konsequenzen rechnen bei allem, was man tut. Und ich versuche das aber immer auch irgendwie. Also wie gesagt, ich habe einen Kompass von meinen Eltern mitgekriegt und der ist mir wirklich sehr wichtig und da kann ich gar nicht so direkt benennen, aber ich habe das Privileg, irgendwie mehr oder weniger schon machen zu können, was ich will. Habe ich gestern mit unserem Gast, der gleich kommt, ja, haben wir drüber gesprochen, dass wir wirklich, wir machen Musik, seit wir denken können, wir machen das, was wir am liebsten tun, dürfen wir machen, ja, und das ist schon der Hammer. Und damit auch noch was zu sagen und damit auch noch eben nicht nur über Liebe, Triebe, Herz und Schmerz zu singen, sondern eben auch noch
auch
irgendwas,
wichtig.
Was dir, das ist auch wichtig, über Liebe, Triebe, Herz und Schmerz zu singen, ja, aber es ist trotzdem auch wichtig für mich immer gewesen, auch in irgendeiner Weise was mitzugeben, was meine persönliche Meinung ist, auch politisch und auch wo stehe ich?
Lass uns das gerne mitnehmen in die nächste Stunde und dann haben wir ja nämlich unseren Überraschungsgast noch mit dabei und tragen das mal so in.
Einer der besten und größten und schönsten und wohlriechendsten Musiker, die ich kenne.
Wollen wir schon verraten, wer es ist?
Nee, ne? Wollen wir es verraten?
Nee, machen wir
es noch nicht.
Wir sind wieder zurück mit unserem letzten Sommer-Special heute aus Pforzheim, Kulturhaus Osterfeld und wir haben hier so ungefähr 50 wahnsinnig nette Menschen mit uns hier im Studio.
Und schön.
Hallo Pforzheim. Schön, dass alle gekommen sind. Und wir haben auch hier auf der Bühne noch Zuwachs bekommen. Sebastian Krumbiegel, der war ja schon die letzte Stunde hier zu Gast. Und jetzt
wurde irgendwann langweilig, da haben wir gedacht, Mensch, hol doch mal jemanden dazu, der hat richtig irgendwie, der ein bisschen Feuer hier in die Sendung.
Ja, das hast du gesagt gestern, ja, ne? Ja, Sebastian, dann kannst du doch auch deinen Gast, den du selber geholt hast, auch selber vorstellen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Saal und auch draußen im Land. Ich möchte Ihnen vorstellen, es ist einer der begnadetsten, besten, gutaussehendsten, wohlriechendsten. Er ist mein Freund Stefan Stoppock. Musiker, Leute, Applaus für Stefan Stoppock.
Danke, danke, danke. Stefan Stoppock wird sich gleich einklinken in unser Gespräch, was wir hier schon angefangen haben. Wir freuen uns, dass er da ist. SWR1, Leute live aus Pforzheim. Und Fragen aus dem Publikum haben wir dann auch gleich noch. Die letzte Sendung aus unserem Sommerspecial und dafür haben wir uns natürlich zwei richtige Hochkaräter hier aufs Sofa gesetzt. Sebastian Krumbiegel ist ja seit 10 Uhr schon da, aber wir haben Zuwachs bekommen von Stefan Stoppock. Schön, dass du da bist, Stefan. Hallo, wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ich durfte ja eine Stunde länger schlafen. Von daher geht's mir besser und ich brauche keine Sonnenbrille.
Wann warst du im Bett?
Das fängt doch wunderbar an hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, aber wir waren, glaube ich, alle lang wach gestern. Ne? Also ihr natürlich. Ich war natürlich früh im Bett.
Ja, ja, du
musst ja arbeiten heute. Ja, ja. Aber also ihr seid es schon gewöhnt, ne? Also lange wach sein und dann am nächsten Tag weiter, das ist ja im Grunde Touralltag als Musiker.
Aber eigentlich später weiter am nächsten Tag. Ich bin heute um 8 aufgestanden, nachdem ich irgendwie 3:30 im Bett war. Aber komm, am Ende,
Ja, tatsächlich war es in der Vorplanung so, dass wir gesagt haben, wer wird das wohl machen? Wer wird wohl am Sonntag in die Sendung kommen? Wir wussten natürlich, am Samstag wird es irgendwie länger werden, nach diesem großen Konzert für den Fool's Garden Geburtstag. Das ist übrigens ja der Grund, warum wir alle hier sind. 33 Jahre Fool's Garden. Stefan Stoppock, vielleicht einmal ganz kurz. Ich weiß, in unserem Publikum bist du da breit bekannt, aber kannst du dich mal kurz so umschreiben? Was macht dich als Musiker eigentlich aus? Ich habe gestern ja mit vielen, vielen Leuten über dich gesprochen und da kam nur das größte Lob, aber vielleicht kannst du es mal selber kurz zusammenfassen, was dich musikalisch so ausmacht.
Ja, erstmal ist es so, ich bin, glaube ich, der bekannteste Unbekannte in Deutschland. Musiker, weil ich ja nie so die große Bühne eben benutzt habe und auch medial irgendwie eher nicht so unterwegs bin wie andere Kollegen. Ich habe mir so mein eigenes Universum geschaffen und bin da sehr happy drüber. Das schon seit 50 Jahren bin ich Berufsmusiker und bin da sehr dankbar drüber, dass das eben ohne die große Geste machbar ist. Und ich spiele regelmäßig und ich habe total Spaß. Also mit jeder Tour, die ich mache, habe ich mehr Spaß. Und die Bühne ist für mich so der beste Ort einfach. Der sicherste, der friedlichste Ort. Und ich mache das mit totaler Begeisterung. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass das so auf diesem Level ist und nicht so diese Höhen und Tiefen hat, wie...
Konnte man gestern sehen auf der Bühne. Also du warst ja nicht nur alleine dann mit deinem Konzert, sondern hast dich auch gerne noch zu den anderen Bands, zum Beispiel zu Fury in the Slaughterhouse, noch ein bisschen dazugesellt und mitgespielt.
Ja, da fehlte ja der Gitarrist, da bin ich dann eingesprungen, ja.
Ja, aber muss man auch erstmal einfach so machen.
So gut war die Band noch nie.
Muss man auch erstmal einfach so machen, ne? Also und du bist auch heute nochmal dabei, denn der Fool's Garden Geburtstag, der läuft ja heute auch noch. Ja. Es gibt nochmal ein Open Air heute. Da trittst du auch nochmal auf.
Mit Reinhold Beckmann irgendwie, da spiele ich auch irgendwie mit, ja.
Hast du dich breitschlagen lassen von dem?
Ich lasse mich immer breitschlagen. Ich mache das gerne.
Ja, natürlich. Ihr beiden sitzt ja nicht aus Zufall hier nebeneinander. Ihr kennt euch auch schon eine ganze Weile, ne? Was ist denn eure Connection, Sebastian Krumbiegel und Stefan Stoppock?
Na, eigentlich passt das genau gut ran, weil Stefan gerade sagte, er ist so glücklich mit seinem Level, auf dem er ist. Also kleine, mittelgroße Clubs spielen und eben nicht die großen Hallen. Und als wir uns kennengelernt haben, Mitte der 90er Jahre war das, wir haben in Leipzig so ein Konzertreihe, die heißt Leipzig zeigt Courage. Es ist ein antifaschistisches Festival, das wir damals ins Leben gerufen haben, um eine Nazi-Demo zu verhindern, was wir auch geschafft haben. Das machen wir seitdem jedes Jahr. Und als wir uns damals kennengelernt haben, und das war vorher, oder? War das da schon?
Ich weiß auch nicht mehr.
Auf jeden Fall, wir saßen im Killiwili, das ist ein Irish Pub in Leipzig in der Karl-Liebknecht-Straße. Und ich habe Stefan irgendwie gesagt, und wir waren damals so gerade so richtig Popstars.
Ja, jetzt weiß ich auch. Ich hatte irgendwie in Leipzig in irgendeinem 500-600er Saal gespielt.
Und da war ich da. Hab ich mich
In welchem Jahr sind wir jetzt? 1800?
Ich glaube 1871, Reichsgründung. Das war genau während der Reichsgründung, haben wir uns beide getroffen.
Nee, sag mal jetzt, in welchem Jahr?
95.
Ja. Und wir waren gerade so ganz oben sozusagen. Wir haben gerade aus jedem Fernseher geguckt und haben jeden Abend vor 10.000 Leuten gespielt und alle haben uns angekreischt. Ich hatte die roten Haare und Tobias die blonden. Und wir waren richtige Popstars. Und ich habe Stefan gesagt, ey Stefan, ist doch eigentlich viel geiler, willst du nicht auch mal lieber richtig Popstar sein und so.
Also Stefan, was hast du denn groß. Gedacht? Was hast du denn gedacht, als du diese Jungs gesehen hast? Der eine blond, der andere rot, dann kommen die da aus dem Osten frisch. Aus dem
Oste. Ja. Ich fand das absolut lustig und das war wirklich ein lustiger Abend, weil Sebastian wollte mir klar machen, wie toll es ist, Popstar zu sein. Und wie gesagt, ich war immer so, dass ich gesagt habe, nein, ich will das nicht. Und dann wollte er mir das schmackhaft machen. Dann ging das so los, dass er mir gesagt hat, ja, aber ich habe viel mehr Geld oder irgendwie sowas.
Ich hatte irgendwie gerade damals das mein Elternhaus gekauft.
Genau, er hat dann gesagt, also Vorteil ist zum Beispiel, ich habe jetzt meiner Mutter ein Haus gekauft.
Ja, fast. Irgendwie.
Ja. Da habe ich gesagt, ja, meine Mutter ist aber schon tot. Also brauche ich nicht. Nächster Vorteil irgendwie. Ja, ich könnte jetzt in der ganzen Kneipe irgendwie hier alle irgendwie zum Drink einladen. Ja, das kann ich auch. Auf jeden Fall, am Ende war es einfach so, er konnte mich nicht überzeugen.
Und man muss auch dazu sagen, also ich glaube, wenn du so Mitte, Ende 20 bist und sowas erlebst, was wir damals erlebt haben, du fängst automatisch an der Uhr zu drehen. Und ich habe Leute getroffen.
In welche Richtung?
Dass du irgendwie komisch bist, dass du
abheben.
Okay. Also ich habe neulich jemanden getroffen, der sagte mir, hey, ich kenne dich noch aus deiner Arschlochphase. Und das, ich glaube, die gab's garantiert, ja. Und ich glaube, da kannst du gar nichts machen. Also wenn du in Berlin irgendwie an zwei aufeinanderfolgenden Abend die Deutschlandhalle füllst mit 10.000 Leuten, und das werde ich wirklich nie vergessen, weil es waren zwei aufeinanderfolgende Nächte. Am ersten Abend, du bist in den Katakomben, gehst da raus, kommst hinter die Bühne, das Licht geht aus und Leute fangen an zu kreischen, 10.000 Leute, und du kriegst Gänsehaut und denkst, boah, ey, es ist der Hammer. Und am nächsten Abend genau dasselbe. Und du kriegst aber keine Gänsehaut mehr. Du denkst dann irgendwie, ja, so ist das jetzt eben. Das ist eben normal.
Ne? Also das gibt wirklich, wir kennen ja viele Kollegen, die, also das ist wirklich gefährlich einfach für die persönliche Entwicklung. Und ich meine, Sebastian hat es geschafft.
Naja, nee, man muss ja, schon irgendwie
reflektieren. Das finde ich spannend. Wir haben gerade Stefan Stoppock und Sebastian Krumbiegel auch über eure Connection gesprochen, die ihr persönlich zueinander habt. Und da spielt ja schon auch irgendwie die Wendezeit eine Rolle. Sebastian, du hast gerade erzählt, das war alles völlig verrückt bei euch. Ihr wart ja gar keine Neulinge als Musiker, sondern schon eine Weile dabei. Aber dann ging es plötzlich so nach vorne und dann hast du auch relativ schnell Stefan Stoppock kennengelernt. Hat dieses Ost-West-Ding zwischen euch irgendwie eine Rolle gespielt? Habt ihr euch da irgendwie ausgetauscht in der Hinsicht, auch musikalisch?
Also jetzt unter uns war das irgendwie nicht unbedingt das Thema, weil ich war eben vorher schon im Osten, habe da gespielt und habe da auch festgestellt, dass die Struktur in der Kulturszene, wer wo an welcher Position ist und wer wie bekannt ist, was da hinter den Kulissen abging, das war genauso schräg im Osten wie im Westen. Da kamen viele Sachen zusammen, die eben... wo man sagen konnte, das funktioniert genauso auf beiden Seiten. Also Schmiererei unter dem oder manche Musiker sind gepusht worden. Das war auf beiden Seiten gleich. Also für uns war das Thema irgendwie nicht. Ich war aber immer schon begeistert von der Ostszene. Da wart ihr noch nicht so auf dem Plan. Da waren irgendwie andere Bands, die ich toll fand, weil die eben textlich auch sehr viel mehr Sachen rübergebracht haben. Du willst jetzt irgendwie...
Ich habe dazu auch gleich noch eine Frage aus dem Publikum, aber formuliere ich deinen Satz zu Ende gerne.
Ja, ja. Die haben mehr zwischen den Zeilen vermittelt und ich fand das immer schon sehr viel spannender, was da mit der deutschen Sprache passiert ist. Das war im Westen eigentlich in den 80ern, man weiß irgendwie Neue Deutsche Welle, das war eigentlich ziemlich flach, die ganze Sache. Und im Osten passierte viel mehr.
Ja, und zu dem Thema gibt es auch eine Frage aus dem Publikum. Bitte schön, einmal kurz vorstellen gerne.
Ja, Christoph Schacker aus Groß-Gerau und die Frage war, die Erfahrungen vor, mit, nach dem Mauerbau an Sebastian, aber jetzt, da es gerade im Gespräch darum geht, im Ost-West-Austausch vielleicht, wie die Erfahrungen auch da untereinander dann waren.
Also Mauerbau habe ich nicht miterlebt, weil da war ich noch nicht auf der Welt.
Mauerfall, ja.
Mauerfall war 89, da war ich 23. Und das war für uns natürlich erstmal der absolute Wahnsinn, weil auf einmal ging das Licht an, auf einmal ging irgendwie die Welt auf und auf einmal konnten wir irgendwie ja eben nicht mehr nur zwischen Rügen und Suhl Musik machen, sondern wir konnten selbst bis nach Stefan Stoppock tauen, bis nach Essen, bis nach Bochum fahren und waren viel in Hamburg am Anfang. Wir haben die ersten Platten in Hamburg aufgenommen und das war wahnsinnig spannend natürlich, weil auf einmal waren Dinge möglich, die wir vorher, von denen wir überhaupt nicht geträumt hatten, ja. Weil es wusste ja wirklich kein Mensch, dass die Mauer fallen würde. Also wenn heute jemand sagt, das war abzusehen, es war überhaupt nicht abzusehen. Es wusste kein Mensch, es wusste überhaupt niemand. Und dann auf einmal war es soweit und auf einmal wurde alles bunt und auf einmal hatten wir auch ein Jahr übrigens, wo wir erstmal gar nichts zu tun hatten. Was übrigens auch ein bisschen an euch lag, weil es gab eine Zeit, wir waren ja im Osten auch schon irgendwie eine kleine Nummer, haben viel zu tun gehabt, haben gut Geld verdient. Und dann, als die Mauer fiel, kamen auf einmal die ganzen Purple Schulz, Julia Neigel, Stefan Stoppock an, die ganzen Westleute und haben uns die Jobs weggenommen. Ja? Und das war wirklich ein bisschen so, ehrlich, ohne Scheiß.
Und scheiß Autos verkauft.
Und scheiß Autos verkauft und Teppiche und Glasperlen und Feuerwasser.
Ja, also das Ganze hat ja auch eine ernste Komponente, weil also ihr lacht ja jetzt drüber, was auch völlig legitim ist, kann man auch mal drüber lachen, aber das Ganze hat ja auch dazu geführt, dass man sich im Osten der Republik bis heute eigentlich in dieser Zeit, was angelegt wurde, was bis heute im Grunde zu einer Unzufriedenheit führt, man fühlte sich übernommen, man fühlte sich auch übergangen. Ging das euch auch so, als die Prinzen, als ihr dann damals so rübergekommen seid und dann plötzlich es hieß, guck mal, hier ist die Band aus dem Osten?
Es war schon ein bisschen so, aber wir hatten natürlich gut lachen, weil wir dann ziemlich schnell erfolgreich waren und im Radio liefen und irgendwie eben als die erste gesamtdeutsche Band da waren. Aber als wir die ersten Platten produziert haben in Hamburg, das war total witzig, weil Annette Humpe, unsere Produzentin, wo ich übrigens reingrätschen wollte bei dir gerade, natürlich gab es auch im Westen in den 80ern geile Musik mit geilen Texten. Also Ideal war schon irgendwie der Hammer und auch Scherben war auch schon geil und Lindenberg teilweise auch, wie auch immer. Ja. Ich weiß, was du meinst, dass im Osten mehr zwischen den Zeilen und dass man sozusagen andere Antennen hatte. So. Aber Annette hat sich damals immer ein bisschen so einen Scherz draus gemacht, ihre Freundinnen und Freunde einzuladen ins Studio. Und da kam dann Joachim Witt vorbei und Ulla Meinecke. Eines Tages komme ich ins Studio, steht ein Typ hinterm Tresen. Und ich denke, den kennst du. kennst du doch irgendwoher, wer ist denn das? Und er sagte, ja, hallo, ich bin Rio. Annette hat gesagt, ich soll heute für euch kochen. Und das war Rio Reiser. Und Annette hatte gerade die Rio der erste Platte produziert, bevor sie uns produziert hat. Und dann hat Rio Reiser für uns Risotto gekocht. Und dann haben wir Lindenberg kennengelernt. Und Annette hat uns immer so ein bisschen vorgestellt, wie, guck mal hier, die Ossis, die können fließend sprechen und können sogar singen. Und weißt du so, also auch wirklich so, und es war schon eine Art Kulturschock für beide Seiten. Ja. Mhm. Die hat das überhaupt nicht bösartig gemeint. Wir haben da total drüber gelacht immer. Ja,
ja, aber das Thema gemerkt, ist heute ja so ein bisschen besetzt jetzt. So witzig finden das viele gar nicht.
Nee, das ist für, und du hast auch recht mit dem, was du eben gesagt hast, dass das bis heute nachwirkt. Ja. Also wenn man irgendwie nach den Europawahlen die Deutschlandkarte gesehen hat, ja, da hast du eine richtige alte DDR und eine alte Bundesrepublik Deutschland gesehen. Und da hat die Bezeichnung antifaschistischer Schutzwall, wie die Mauer ja zu Ostzeiten perverserweise hieß, die hat eine ganz neue Bedeutung auf einmal gekriegt. Und das ist schon schräg. Und das ist schon, und diese, also ich möchte auf keinen Fall die DDR zurückhaben. Bitte, bitte, bitte wirklich nicht. Also 0,0. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin Verfassungspatriot und ich bin froh darüber, dass wir einen demokratischen Rechtsstaat haben. Auch wenn es hier viel zu meckern gibt und auch wenn hier viele Sachen schieflaufen. Aber du kannst immer den Finger in die Wunde legen und kannst dich beschweren darüber, was eben zu Ostzeiten nicht möglich war. Aber das, was du eben sagtest, dass viele Leute im Osten ja eben wirklich beschämt wurden damals, ja, in denen... Was weiß ich, was da
ja, alles passiert ist. Ich hab dich auch mal erzählen hören. Du hast erzählt, Annette Humpe hat auf euer Demo-Tape damals Ossi-Band draufgeschrieben.
Ja, also, war ich beleidigt.
Ja. Letzte halbe Stunde live aus Pforzheim unseres letzten Sommer-Specials nach einer ganzen Woche, die wir jetzt unterwegs waren in der Republik. 3 Tage Berlin, 3 Tage Pforzheim waren wir jetzt und bin fast ein bisschen traurig. Deswegen wollen wir heute nochmal richtig feiern mit unserem Publikum hier in Pforzheim. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass alle da sind mit Stefan Stoppock und Sebastian Krumbiegel. Und jetzt gibt's einen schönen Applaus für alle. Ja. Ich habe gerade nochmal Küssen verboten hier vor dem Wetter und Verkehr gehört und ich muss sagen, es ist schon ein tolles, also schon cool, die Musik von dem Prinzen, oder?
Weißt du, wie das Lied entstanden ist übrigens? Also das, die Grundidee war von Tobias, die Zeile, eben wegen Frösche und Küssen, und da wir aber in Hamburg waren, hat das noch eine ganz andere Bedeutung, weil die Huren auf dem Strich, auf der Reeperbahn, die haben die eine Regel, Küssen verboten. Es ist alles erlaubt, aber geküsst wird nicht. Und das war dann noch so eine zweite Ebene, die damit reingespielt hat. Und die haben das total gefeiert in Hamburg. Also der ganze Kiez, das war wirklich echt lustig. Uns hat damals Lindenberg die Gegend gezeigt und wir kamen wirklich damals aus dem grauen Leipzig in die Glitzerstadt Hamburg. Und Udo zeigt uns da eben ein Hamburg, das nicht in irgendwelchen Stadtführern steht. Ja? Und du kommst eben in die ganzen Läden rein. Du kommst auch nicht nur in die Läden rein, sondern kommst auch in die Hinterzimmer und lernst die ganzen Kiezgrößen kennen. Und lernst, das war der Hammer, ja? Weil du kommst aus dem Osten und du hast überhaupt nicht im entferntesten Teil gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Und auf einmal bist du ein Teil davon.
SWR1, Leute live aus Pforzheim mit zwei musikalischen Schwergewichten, zwei Schwergewichten.
Wie meinst du das?
Ehrlich gesagt, Sebastian, ich hab's gesagt und hab gedacht, Achtung, Fettnäpfchen. Ja, aber ich dachte, ich komme vielleicht durch, aber nein, nicht mit Sebastian Krumbiegel, ne? Komm ich nicht. Okay, ja, im doppelten Sinne?
Im Doppelkinn-Sinne.
Da kommst du nicht mehr raus jetzt.
Ich wollte gerade sagen, so sind wir ja rausgekommen aus der Nummer jetzt einigermaßen. Naja, gut.
Wenn ich dazu eins kurz sagen darf, wirklich ein kleiner Exkurs jetzt, ja. Mhm. Danger Dan kennen wir alle, ja. Der das Lied mit der Kunstfreiheit gemacht hat, der eine wunderschöne Platte gemacht hat mit Klavier. Seine Platte vorher hat er gemacht mit einem Lied, das heißt Die Prinzentragödie.
Hast du den auch noch eingeladen?
Nö, aber mit dem habe ich ein Lied eben zusammen gemacht. Beziehungsweise er hat das Lied angefangen, bevor er uns kannte, bevor wir uns kannten. Und ich habe die Antilopengang, was seine Band ist, total geil gefunden, habe die immer gestalkt und habe die angeschrieben über Social Media. Und irgendwann haben sie geantwortet und Daniel Danger Dan sagte eben dann schon, hat dir irgendjemand was verraten? Also lange Rede, kurzer Sinn, der hat, ohne dass wir uns kannten, ein Lied geschrieben über die Prinzen, was eigentlich ein totaler Diss-Track ist, wo er eben sagt, die Entwicklung der Prinzen im letzten Jahrzehnt, Tragödie, Tragödie. Manchmal zweifle ich dran, ob sie je Prinzen waren, denn sonst wären sie heute ja Könige. O Sebastian, mit 14 habe ich dich geliebt, aber heute, das gebe ich ganz ehrlich zu, bist du nicht mehr so richtig mein Typ. Ja? Also schon irgendwie, schon so. Ja. Mhm. Und er hat ein bisschen Schiss, mir das vorzuspielen. Und ich habe das gehört und fand das total lustig und habe eine Strophe dazu gemacht, die genau in die Kerbe, die du jetzt auch so charmant angesprochen hast, reinschlägt. Dass ich eben gesagt habe, Danger Dan, du hast ja recht, wie ist es nur so weit gekommen? Scheinbar habe ich das Popstar-Leben völlig unterschätzt, denn du musst ein Schwein sein, aus Versehen wörtlich genommen, habe es missverstanden und dann eben optisch umgesetzt.
Mit ja?
Und das finde ich eine Art von Selbstironie, wo ich dann denke, hey, das ist geil, das ist eine Waffe. Ja. Das kann ich mir irgendwie, ich mag das und ich mag über mich selbst zu lachen. Ja. Also ich nehme die Sachen, die ich mache, sehr ernst, aber ich versuche, mich oft nicht so ernst zu nehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein Trick, der gut funktioniert.
Ja, der kleine, aber feine Unterschied, lieber Sebastian, ist, ich habe es völlig ohne Absicht getan.
Alles gut, nein. Du siehst wunderbar aus. Du siehst, also es ist so
schade,
dass das hier nur Radio ist.
Das kann ich nur zurückgeben.
Leute, wenn ihr Sebastian ihn sehen würdet, er ist so ein, also ich würde mich echt in ihn verlieben. Ja?
Die sehen
wenn ich
uns
homosexuell wäre, ich würde sofort sagen, Baby, was machst du denn heute Abend? Ja?
Ich gehe dann jetzt, danke. Das war's. Also, Stefan, ich glaube, ich rede jetzt nur noch mit Stefan Stopper. Der muss ja auch mal zu Wort kommen hier.
Ja. Ich kann ja die ganze Zeit einfach nur reden. Das
ist doch interessant, weil wir haben gerade gehört anhand von Danger Dan, der gesagt hat, mit 14 fand ich euch cool und inzwischen weiß ich nicht mehr so genau. Wenn du überblickst diese deutsche Musikszene, West als auch Ost, weil du dich dafür interessiert hast, seit jetzt einem halben Jahrhundert. Was würdest du sagen? Wie hat sich das entwickelt in Deutschland? Ist es eher besser geworden oder würdest du sagen, nee, die guten alten Zeiten?
Nee, also gute alte Zeiten auf keinen Fall. Es ist generell besser geworden, wirklich. Es gibt so viel tolle junge Künstler und die Musik, die Sprache, das musikalische Level ist sehr viel besser geworden. Nur das Problem ist, dass das medial nicht mehr gebündelt ist oder dass eben viele Sachen einfach untergehen und man von denen nichts mitkriegt. Das ist also nach wie vor an dieser Stelle gerne eine Kritik am Radio, ja. Wenn es mehr so Sendungen geben würde, wie wir sie jetzt haben, wo man auch drüber reden kann. Oder wenn das normale Musikprogramm auch spannender wäre, was es leider nicht ist, dann würden die Leute das auch mitkriegen. Also
aber hat sich das verändert oder war das früher anders? Hatte man da mehr Chance, irgendwie reinzukommen oder anders wahrgenommen?
Das war eigentlich immer schon so.
Stimmt nicht. Also ich weiß noch, dass unser erstes Single, Gami und Klaus, hat deswegen funktioniert, weil es einen Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk gab, Lutz Ackermann, der das Ding gespielt hat, der Fan von dem Ding war und der hat gesagt, das geht heute nicht mehr im formatierten Radio. Und wir haben gestern Abend drüber gesprochen und da hast du deine Kritik, die du gerade anbringst, hast du noch viel deutlicher eigentlich gesagt, weil du hast gesagt, es liegt am Ende wirklich auch am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, und am öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil ihr versucht sozusagen das reißerische, bunte, schrille der Privaten nachzumachen, weil ihr Schiss habt, dass ihr sonst nicht mehr eingeschaltet werdet. Und was Körbel hat es gestern gesagt, es gibt den Rundfunkbeitrag, den wir alle bezahlen und deswegen könntet ihr eigentlich auf die Quoten scheißen. Ganz ehrlich, ihr müsst euch
aber Inhalte es geht,
kümmern. Aber die Quoten, deswegen haben wir dich ja heute eingeladen.
Aber verstehst du, was ich meine? Ja.
Ich verstehe schon, was du meinst. Ich frage mich nur, ob es, atmet jetzt schon so ein bisschen diesen früher ist alles besser Charakter. Stefan, ich würde gerne von dir nochmal wissen, hast du jemals so gesagt, so ich schreibe jetzt mal, weil ich möchte jetzt mal einen Hit haben?
Nee, eben überhaupt nicht. Nee. Ich habe auch eher, ich hatte ja zufällig mal so einen Ansatz von einem Hit mit Dumpfmacke. Und ich habe danach wieder auf die Bremse getreten, weil ich gemerkt habe, dass das möchte ich gar nicht. Ne? Und Sebastian gerade gesagt hat, ich war in der Zeit, ich fand's komisch, wenn ich auf die Bühne gekommen bin und weil Leute mich bei MTV und Viva gesehen haben, weil da die Videos rauf und runter gelaufen sind. Wenn ich auf die Bühne gekommen bin und die Leute haben schon gekreischt, da bin ich schon so zurückgegangen, weil ich dachte, ich habe doch noch gar nichts gemacht. Mhm. Ich habe doch noch gar nicht gespielt, warte doch erstmal ab. Also ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Auf jeden Fall war das früher überhaupt nicht besser und diese Verquickung zwischen eben Medien und Plattenfirmen, die das gepusht haben, mich hat man auch erst wahrgenommen, als ich mal bei einer großen Plattenfirma war. Sonst hätte das nicht funktioniert. Und als unabhängiger Künstler ist es sehr, sehr, sehr schwer, überhaupt da durchzukommen. Beziehungsweise ist es jetzt einfacher, insofern, dass du eben eigene Kanäle irgendwie dir aussuchen kannst.
Ja. Wir sind ein bisschen traurig, dass schon vorbei ist, oder? Sebastian Krumbiegel und Stefan Stoppock hier bei mir im Studio und natürlich unser wunderbares Publikum. Und ich gehe mal kurz rein. Ja, ihr dürft Applaus geben. Gerne, gerne, gerne. Und wir begrüßen auch nochmal, wir haben so circa 11:30 auch nochmal Zuwachs bekommen hier aus der Schweiz, aus unserem wunderbaren Nachbarland. Auch mal herzlich willkommen an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Schweiz. Ja, von euch. Jawohl. Was mich auch sehr gefreut hat, auch aus Norddeutschland sitzen Menschen hier im Publikum. Henning ist da aus Nienburg an der Weser und wir sind ja heute zusammengekommen, um hier, weil Geburtstag gefeiert wird hier in Pforzheim, nämlich Fool's Garden, eine Band aus der Stadt, feiert 33 Jahre und du bist extra aus Nienburg an der Weser gekommen.
Genau, ich bin sowieso musikbegeistert und wenn natürlich dann bei so einem Festival so viele tolle Künstler an einem Ort sind, über 3 Tage in verschiedenen Möglichkeiten, inklusive Big Band und tollem Kammerorchester am Freitag und dann diesen klassischen eher Rockkonzerten die letzten 2 Tage, super, tolles Erlebnis.
Du hast also alles mitgemacht, Gala am Freitag, gestern das große Open Air und heute auch noch. Gibt's, deine Frau hast du auch mitgebracht, ne? Hallo, kannst du dich auch kurz vorstellen?
Ich bin Birgit, genau, hallo.
Hallo Birgit. Gibt es irgendwas, worauf du dich heute besonders freust? Zum Beispiel Stoppock und Reinhold Beckmann? Oder würdest du sagen, da gehe ich aufs Klo, wenn die spielen?
Nee, auf jeden Fall. Wir haben auch schon zusammen eine Schiffsreise gemacht tatsächlich. Insofern waren wir auf der Fury in Friends Cruise zusammen. Insofern ist es gerade der Mix ist total spannend, dass es viele verschiedene Künstler gibt, die auch unterschiedlich arrangiert werden, jetzt mit Beckmann und so. Ich bin gespannt, ich bin auf jeden Fall da.
Sehr schön. Daneben sitzt auch nochmal Nele. Nele ist am Anfang schon mal zu Wort gekommen. Nele, warum bist du heute hier?
Wegen des hervorragenden und wunderbaren Sebastian Krumbiegels von den Prinzen. Ich bin seit vielen Jahren großer Prinzenfan und ja, ich mache alles. Die
Prinzen. Ja. Du machst alles für die Prinzen? Sebastian, was sagst du dazu?
Ich verstehe das total gut.
Möchtest du noch eine Frage stellen, Nele?
Ja, ich habe überlegt, das ist eine eher ernstere Frage. Ich habe früher die Sendung Sing meinen Song verfolgt, wo du mit Tobias dabei warst und mitbekommen, dass du mit dem Xavier Naidoo gute Freunde wart und wollte einfach wissen, wie ihr zu dem Thema steht, weil er ja viel kontroverse Aussagen getroffen hat, sehr rechtsextrem sich geäußert hat und ich habe da viel über ihn gelesen, auch im Zusammenhang mit euch, weil mich das halt interessiert hat und wie steht ihr dazu? Weil ich war sehr schockiert, weil ich mag seine Musik eigentlich, seine Stimme sehr gerne. Wie siehst du das? Wie seht ihr das?
Ich habe gestern lange mit Rolf Stahlhofen drüber gesprochen, der ja auch Mitbegründer der Söhne Mannheims war. Und habe ihn, weil ich zu Xavier keinen Kontakt habe, seit Jahren nicht mehr, habe ihn gefragt, ob er Kontakt hat. Ja, hat er irgendwie. Und habe gesagt, naja, der hat doch echt irgendwie ganz schön schräge Sachen erzählt und hat sich teilweise auch bewusst irgendwie ja, den Applaus von der falschen Seite abgeholt und mit Reichsbürgern zusammen irgendwelche Dinge getan. Und ich weiß es nicht, ey. Also ich bin im Zweifelsfalle immer dafür,
mit ihm reden.
Mit ihm reden, den Leuten eine Chance geben, auch nochmal zu sagen. Ich glaube, der hat wirklich, also ich habe mit ihm geredet, wenn du wirklich mit ihm am Wasser stehst in Südafrika und er sagt, na schau dir das doch mal an, da hinten, die Erde ist eine Scheibe und denk doch mal nach und mach doch mal die Augen auf. Und da denke ich, ey, Xavier, sag mal.
Echt so ein Scheiß, oder erzählt?
Richtig, bösen Scheiß. Und ich weiß nicht, ob das zu sehr die Rübe
weggegift hat. Also wir sprechen jetzt hier mit einer Primärquelle, ne? Also du erzählst mir jetzt nicht, was dir ein Freund erzählt hat.
Nein, ich war dabei. Ich habe mit ihm auch über... Ich habe über 9-11 mit ihm geredet, also über die Anschläge vom 11. September. Also alles diese Verschwörungsmythen, die da irgendwie voll reinkommen. Und ich frage mich eben, und also... Sebastian, die Leute müssen ja irgendwo sein. Ja, es gibt diese und die Leute sind ja nicht doof. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass wir versuchen, es hinzukriegen, was mir manchmal wirklich schwerfällt, ja, mit solchen Leuten trotzdem zu reden und trotzdem zu sagen, ey, und Fragen zu stellen. Und
aber kann das vielleicht sein, dass er sich die Birne weggekifft hat?
Das fürchte ich, ja. Ich würde es sogar noch. Es ist immer doof, jetzt über ihn zu reden. Ja, also, liebe Grüße jetzt übrigens auch, falls er das tun sollte. Aber also ich glaube, er hat irgendwie
über Menschen
auch eine,
zu reden, wenn sie nicht.
Er hat eine Psychose ausgelebt, glaube ich irgendwie, dass er wirklich irgendwie öffentlich vor unser aller Augen, dass er psychisch Probleme hatte.
Gut, drehen wir es nochmal weiter anhand dieses Beispiels. Also du hast ja jetzt, Sebastian, auch eine neue Platte aufgenommen, da ist ja ganz, ganz viel Message auch drauf.
Wie heißt die nochmal?
Aufstehen, weitermachen.
Aufstehen, weitermachen.
Aufstehen, weitermachen, Leute. Heißt sie.
Kommt am 20. September, ja.
Gut. Hast du das auch noch untergebracht, ja. Aber... also es gibt ja auch schon Singles von dieser Platte, die kann man hören, zum Beispiel auf den Streaming-Plattformen, über die wir vorhin zwischen den Takes auch mal gesprochen haben, kann man das schon hören. Und da ist ja auch, da gibt es ein Lied, das heißt, es hätte dem Führer gefallen. Also du bist da relativ...
Der Führer hätte sich gefreut, genau.
Du bist da relativ offensiv unterwegs und man nennt dich ja inzwischen so ein bisschen lakonisch den Demokratieerklärer und wirst auch viel dafür kritisiert und kriegst auch teilweise im Osten, wenn du unterwegs bist oder überall, wo du unterwegs bist, ziemlich einen Gegenwind. Dieses Miteinander reden, da wollte ich nochmal drauf hinaus. Stellst du dich dem diesen Wind?
Ich bin kein Demokratieerklärer. Ich bin Fan der Demokratie.
Ich sagte, du wirst so genannt.
Und ja, wenn, also, wenn mich jemand so nennen will, mich, weißt du, sobald du, also unser Bassgitarrist Matthias sagt immer, wer den Kopf aus dem Fenster hält, wird geföhnt. Und das stimmt. Und wenn du dich öffentlich zu irgendwelchen Dingen äußerst und wenn du dich öffentlich vor allem auch klar positionierst, und das habe ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe am Ende von meinen Eltern gelernt, das zu tun und wirklich einen Fakt drauf zu geben, was irgendwelche Leute dazu sagen, was manchmal schwer ist, weil ein Shitstorm ist nicht schön. Und wenn du sowas erfährst, dann wenn du sagst, mich fasst das nicht an, dann stimmt das nicht. Du kennst das ja auch. Du hast auch.
Das war, Stefan Stoppock, genau. Das war übrigens sehr, sehr, also kann ich nochmal unterstreichen, dass Sebastian da im Fokus ist, weil ich hatte einen Song vor vor vier Jahren, Lass sie alle rein, über die Flüchtlingspolitik, also auch ein Gefühl, was ich da ausgedrückt habe. Und auch als Anregung zur Diskussion eben drüber.
Und ich habe das geteilt.
Und du hast das geteilt. Und nachdem Sebastian das auf seiner Seite geteilt hatte, habe ich den Shitstorm gekriegt.
Ja, yeah, also Glückwunsch.
Genau.
Ja, aber wie gehst du denn mit sowas um? Also ich meine, du bist ja, sag ich mal, als Musiker irgendwie stehst du ja auch im Licht, auch wenn du sagst, ich meide die große Öffentlichkeit, aber du hast eine Öffentlichkeit über deine Musik, weil du kannst ja was zum Ausdruck bringen.
Ja, aber ich habe wirklich den Vorteil, dass ich nicht so viele Mitläufer, will ich mal sagen, die nur dahin gehen, weil die anderen auch hingehen. Also ich habe schon ausgewähltes Publikum, die schon von vornherein ein bisschen mehr in der Birne haben. Entschuldigung.
Das nennt man Publikumsbeschimpfung.
Das ist eine steile These, würde ich jetzt sagen. Aber man sagt, du hast die treuesten Fans.
Ja.
Also seit vielen Jahrzehnten Leute, die richtige, also die Stoppock richtig lieben.
Ja, und es kommt
sagen,
zum
die
Glück
haben Prinzen auch, oder?
Es kommt zum Glück auch immer neue dazu, weil es sterben ja auch viele irgendwie. Auf jeden Fall.
Ich glaube, wir müssen das jetzt hier langsam beenden. Das geht hier irgendwie in eine ganz komische Richtung.
Es ist auf jeden Fall, um es auf den Punkt zu bringen, es ist, gerade in kleineren Sälen kannst du auch mit den Leuten direkt in Konfrontation gehen. Und ich habe auch schon erlebt, dass dann Leute irgendwie, wenn ich was gegen die AfD gesagt habe, irgendwie darauf reagiert haben oder rausgegangen sind und so. Gibt's bei mir eben auch, aber das ist irgendwie ein ganz geringer Teil.
Ich kenne das auch, du hast es ja eben schon gesagt, wenn ich alleine unterwegs bin, sind natürlich die Säle viel, viel kleiner, als wenn ich mit dem Prinz unterwegs bin. Also siehe Sängerheim Beutelsbach, das waren irgendwie 80 Leute, die da waren. Und das genieße ich aber sehr, weil du eben dann wirklich genau diesen Kontakt hast, ja. Und das, weil du kannst wirklich mit den Leuten reden und kannst ganz anders reagieren, kannst völlig anders, es ist ja keine Show mehr. Es ist irgendwie wie so ein Wohnzimmerkonzert.
So wie heute hier bei uns in Pforzheim. Ja. Und ich bedanke mich.
Das beste Publikum.
Das war's nämlich hier mit unserem Leute live. Vielen Dank, liebe Pforzheimer, dass ihr da wart. Wunderbar. Liebe Groß-Krerauer, liebe Schweizer, liebe Neenburger, liebe Karlsruhe, alle, die gekommen sind, wunderbar. Das war das letzte Sommer-Special SWR1, Leute, mit Sebastian Krumbiegel. Danke, Sebastian, dass du da warst. Und mit Stefan Stoppock. Vielen Dank, Stefan. Toll, dass du gekommen bist. Ich sag tschüss, auf Wiedersehen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.